Herr Reichel, ich habe es gerade schon angesprochen, sowohl verbale als auch körperliche Angriffe gegen JournalistInnen auf Demonstrationen werden immer häufiger. Wie groß ist dieses Problem aktuell, vor allem auch von Seiten der Polizei?
Ja, also wir gehen von dem Jahr 2021 von einem deutlichen Anstieg aus. Es gibt jetzt noch keine offiziellen Zahlen von Reporter ohne Grenzen oder ECPMF in Leipzig. Die werden es erst in ein paar Wochen veröffentlicht. Aber nach unserer jetzigen Bewertung gehen wir von einem deutlichen Anstieg in 2021 aus. Im Moment sind auch die Anzeichen so, dass bedingt durch die Corona-Proteste wir auch im Jahr 2022 von einem deutlichen Anstieg ausgehen. Es gibt sowohl körperliche Angriffe im Rahmen der Corona-Proteste auf Journalisten, wie aber auch teilweise von PolizistInnen, weil man bei den, sag ich mal, Angriffen durch PolizistInnen davon ausgeht, in der Regel sind eher Behinderungen, Schubsereien, Schläge im Oberkörperbereich, aber Schläge jetzt wie bei Lea Remmert ins Gesicht sind dann eher die Ausnahme.
Was glauben Sie denn, warum macht das oder hat das dieser Polizeibeamte, also ist ja nur mutmaßlich, aber was glauben Sie, warum gibt es das? Also warum werden JournalistInnen von der Polizei an ihrer Arbeit gehindert?
Dazu gibt es leider keine, also es gibt natürlich unsere Eindrücke und unsere Bewertungen, Analysen, die wir als Gewerkschaft haben. Es gibt dazu noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Grundsätzlich ist dieses Thema sozusagen der Forschung, Einstellungsforschung, aber auch im Grunde genommen im Zusammenhang mit Polizeibeamten ein grundsätzliches Problem, weil das nicht stattfindet, auch nicht gewollt ist. Nach unseren Beobachtungen ist es so, dass es eine Mischung ist aus willentlichen Handlungen, ja, dass also den Polizeibeamten klar ist, wer ihm dort gegenübersteht, und eben halt versehentlichen Handlungen. So, Schläge ins Gesicht aber sind in der Regel immer auch willentliche Handlungen. So, also insbesondere bei Einsatzhundertschaften, bei PolizeibeamtInnen, die regelmäßig bei Versammlungen eingesetzt werden, das sind Vollprofis, die wissen im Grunde genommen, wie sie mit ihren Techniken, mit ihren Abwehrtechniken umgehen, und da wird nicht mal versehentlich ins Gesicht gelangt. Das ist schon, wir gehen sozusagen davon aus, dass das auch dem Mann auch klar war, was er dort gemacht hat.
Jetzt muss ich irgendwie nochmal nachfragen. Also man sollte ja irgendwie meinen, wenn man jetzt eine Journalistin verletzt, dass die Personen das auch noch festhalten. Also da war ja auch ein Kamerateam dabei, es wurde leider nicht so festgehalten dann, aber also man sollte ja doch gerade da ausgehen als jetzt Polizist, dass sich das nicht lohnen würde. Also einfach durch einen öffentlichen Aufschrei, der doch da kommen könnte.
Ja, es gibt, sagen wir so, es gibt dafür kaum Echo, sage ich mal. Das, was jetzt Aufschrei beschreiben, es gibt kaum in der Öffentlichkeit ein Echo bei Polizeigewalt oder bei Körperverletzungen an durch PolizeibeamtInnen. Das ist eher die Ausnahme. Woran das liegt, es wird in der Regel keinen Nachrichtenwert haben, es sind Einzelfälle. Wir bewerten es aber als ein strukturelles Problem. Und ja, die Ursachenforschung liegt noch völlig, ist da noch nicht so weit.
Um jetzt nochmal auf den Fall von Lea Remmert zurückzukommen, der für den Fall zuständige Senat für Finanzen sieht kein Verschulden auf Seiten der Polizei. Die Tonkabelverhedderung, die ich vorhin schon angesprochen habe, wird da benannt. Worauf genau beruft sich denn der Senat da?
Naja, letztendlich im Grunde genommen beruft er sich auf die gesetzliche Grundlage, dass im Grunde genommen für einen Schadensersatz, Vorsatz oder Fahrlässigkeit immer halt bestehen muss. Und das setzt aber ein Stück weit eine willentliche Tat voraus. Und weil dann dieser Polizist sich ja in einem Kabel verheddert hätte, kann er nicht verantwortlich gemacht werden dafür. Und das halten wir aber für völlig unzutreffend. Also es ist eine wieder diese Ausreden, mit denen man im Grunde zusammen mit Polizeigewalt, wenn versucht wird, Polizeigewalt auch zu identifizieren und TäterInnen handhabbar zu machen, dann kommt es genau zu solchen Ausreden. So. Es ist auch so, dass wenn teilweise einzelne Filmsequenzen fehlen, aber klar ist, wer es gewesen ist, dann wird immer versucht, im Grunde genommen Ausreden zu finden und die Beweismittel eben halt anzugreifen. Und das ist in dem Fall eben halt auch geschehen. Ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ausreden zu finden. In diversen Artikeln zum Thema wird vom bekannten Täterschutz in der Berliner Polizei gesprochen. Wie genau sieht denn dieser Täterschutz aus?
Naja, es ist so, es gibt natürlich interne Ermittlungen vom Landeskriminalamt, die werden dann auch nach Recht und Gesetz geführt. Es ist aber so, dass im Grunde genommen vor dem Hintergrund der geringen Verurteilungsquote, vor Jahren lag sie, glaube ich, mal bei 2%, aber auch im Grunde genommen bei den wenigen Anklagen, die es bei Körperverletzung im Amt zum Beispiel gibt, man einfach rechtspolitisch sagen muss, dass hier einfach die Ermittlungsarbeit und auch die Verurteilungspraxis nicht funktioniert. So, und dass es ein krasses Missverhältnis gibt zwischen eingeleiteten Ermittlungsverfahren und Verurteilungen. Nicht jeder, der im Grunde genommen in einem Strafverfahren sich einer Ermittlung ausgesetzt sieht, ist natürlich auch eine Täterin. Das ist klar so, aber im Vergleich zu anderen Verbrechen ist das sozusagen ein krasses Missverhältnis. Und hier braucht es eben halt unabhängiger Einrichtungen, Institutionen, auch mit Ermittlungskompetenz, wie zum Beispiel in Dänemark, die dann unabhängig von Polizeien ermitteln und da auch ein bisschen befreiter innerhalb der Polizei arbeiten können.
Jetzt würde ich nochmal auf die Polizei als, als Institution zu sprechen kommen. Mich lässt irgendwie nicht so ganz los, welches Interesse die Polizei damit verfolgt, das nicht aufzuarbeiten. Also warum setzt man sich von Seiten der Polizei aktiv diesem Vorwurf von fehlender Aufarbeitung auch aus?
Zum einen wird dieser Vorwurf der fehlenden Aufarbeitung nur relativ selten in der medialen Öffentlichkeit gemacht. Das ist das eine Phänomen. Es gibt kaum eine Konfrontation zum einen. Es gibt also kaum eine Anklägerin der Polizei im öffentlich medialen Sinne. Und zum zweiten ist es so, dass es einen relativ hohen Chorgeist gibt. Man nennt das jetzt neuerdings eine Polizeifamilie oder Blue Thin Line. Es gibt ein sehr großen Zusammenhalt innerhalb der Familie, weil man sich da entsprechenden Risiken um Leib und Leben ausgesetzt sieht und verbindet miteinander. Und dies ist dann aber auch hinderlich für Ermittlungen. Und man sieht sich dann eher im Grunde genommen dann eher dieser Polizeifamilie verpflichtet, als dass im Grunde genommen da unabhängige Ermittlungen eingeleitet werden. Und das ist ein Phänomen, was wir häufiger haben bei Körperverletzungen im Amt, dass es dann wirklich hanebüchen Ausreden gibt.
Das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, den Sie da ansprechen, Polizeifamilie. Wie entsteht denn diese Solidarität innerhalb der Polizei jetzt mal als Übergriff für verschiedene Bereiche? Wie setzt sich das zusammen? Wie hat sich das irgendwie aufgebaut, dass das neue BeamtInnen und PolizistInnen auch immer weitertragen?
Naja, das hat natürlich sehr viel mit der Ausbildung zu tun von PolizeibeamtInnen. Das hat viel natürlich auch mit der innerbehördlichen Kultur zu tun, mit Kritikfähigkeit, natürlich auch mit der Organisationsstruktur. Es tradiert sich eben halt im Grunde genommen über die einzelnen, sag ich mal, Ausbildungsjahrgänge, aber auch entsteht halt, sag ich mal, organisch in den jeweiligen Polizeibehörden. Polizei ist ja nicht die Polizei, unterschiedliche Behörden auch. Und es gibt dazu Untersuchungen, die ein Stück weit darauf abheben, dass bedingt durch die Risiken, die Polizeibeamten insbesondere auf der Straße im Außendienst in Anführungsstrichen eingesetzt sind, dass bedingt durch diese Gefahren eben halt so etwas wie so eine eingeschworene Gemeinschaft entsteht und dass man dann aus diesem Risiko, aus dem Risikobewusstsein heraus sich gegenseitig besonders eben halt verpflichtet sieht und fühlt.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel gesprochen über die Gewalt gegen JournalistInnen auf Demos. Viele können gerade nicht richtig arbeiten oder trauen sich nicht mehr von bestimmten Veranstaltungen zu berichten. Was muss denn passieren, damit das wieder möglich ist?
Ja, zum einen ist es so, dass wir eine Qualifizierung brauchen von Polizeibeamten in Presserecht, dass also, sagen wir so, ganz basale, grundsätzliche Themen, insbesondere denen, Beamtinnen, die vorrangig bei Versammlungen eingesetzt werden, dass die Kenntnis davon haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre dann, dass schon erprobte und funktionierende Konzepte, wie zum Beispiel bei stationären Versammlungen in Berlin, aber auch teilweise in Sachsen, dass diese dann bundesweit ausgewälzt werden. Wir haben da funktionierende Formate, wie JournalistInnen geschützt werden können. Was ein großes Problem weiterhin bleibt, sind Aufzüge, also klassischen Demos von A nach B oder die jetzigen, sag ich mal, wilden Demos, die ja so euphemistisch Spaziergänge genannt werden. Da ist es schwierig, im Grunde genommen handwerkliche Konzepte zu entwickeln, dort die Journalistinnen zu schützen. Nach unserer Einschätzung ist es aber so, dass natürlich der Polizei das klar ist, dass wenn Rechtsextreme durch Straßen gelaufen lassen werden, Hooligans, militante Rechtsextreme oder gewaltbereite sogenannte bürgerliche Demonstrantinnen, dass es dann auch zu Übergriffen kommt. Also die Polizei ist nach unserer Einschätzung im Moment mit diesen Demonstrationen schlicht und ergreifend überfordert, sowohl nach innen wie aber auch sozusagen, weil nicht genug Personal zur Verfügung steht, aber auch natürlich von dem Format.
Ja, jetzt würde mich noch interessieren, falls Sie das so ein bisschen machen können, so einen kleinen Ausblick zu geben, wird sich das in naher Zukunft verbessern? Also wir sehen ja jetzt irgendwie eine sich immer noch weiter radikalisierende Bewegung und gleichzeitig aber auch eine wachsende Kritik an der Polizei. Also wo können denn diese Strömungen auch hingehen?
Ja, also ich sehe, es wird sicherlich eine leichte Veränderung geben. Ich glaube, das mit den Qualifizierungen im Presserecht wird sicherlich, halte ich für vorstellbar, dass das bundesweit umgesetzt wird. Aber alle weiteren, sag ich mal, geforderten positiven Entwicklungen sehe ich eher skeptisch, dass es dafür eine Bereitschaft gibt, das entsprechend zu implementieren, umzusetzen. Da rechne ich eher damit, dass man da dem sehr ablehnend und gegenüberstehen wird. Ansonsten 2022 rechnen wir auch mit vergleichbarer hoher Gewalt gegen Journalistinnen, die überwiegend von Corona-Protesten eben halt ausgehen, aber auch signifikant von Polizeibeamten. Und da wird es keine Verbesserung in diesem Jahr geben.